Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich heute, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und es ist ja viel von Intelligenz die Rede in unserer Welt. Meistens denken wir dabei zuerst an den Kopf. Und was ich heute tun möchte, ist einmal die Intelligenz, die in unseren Händen steckt und die uns meistens gar nicht gewahr wird, stärker in ihr Blickfeld rücken. Und diese manuelle Intelligenz ist auch etwas, was für Roboter sehr nützlich sein könnte. Die verfügen, anders als wir, bisher nahezu nicht über manuelle Intelligenz. Und hier Forschung zu betreiben, Roboterhände gefühlvoll zu machen und geschicklich zu machen, das ist die Aufgabe, an der wir in Bielefeld unter anderem arbeiten. Nun, irgendwie das Hände entscheidend mit Intelligenz zu tun haben, das muss schon Michelangelo geahnt haben, als er hier so den göttlichen Funken in seinem Fresko verbildlicht hat. Gleich springt der Funke über und dann ist der Mensch beseelt, hat Geist. Dieser Funke fehlt dem Roboter noch. Und vielleicht ist der Mangel auch darin, dass die Roboterhände einfach noch nicht tauglich genug sind, diesen Funken aufzufangen. Denn auch bei Menschen hat das Zustandekommen manueller Intelligenz eine lange Vorgeschichte. Es hat sehr lang gebraucht, wenn wir uns hier mal die Evolution anschauen. Die erste Formung von Intelligenz leistete gewissermaßen die Physik. Wenn hier Felsbrocken den Abhang hinunterrollen, dann ist das schon eine Bewegung. Wenn man das mal versucht zu simulieren, dann stellt man fest, das ist unbelebte Materie, aber es ist schon ganz schön komplex, wenn man das richtig machen möchte. Aber wir alle wissen, es ging dann weiter, es wurden Lebewesen erfunden und es entstanden dann beispielsweise periodische Schwimmbewegungen in einfachen, kaulquappenartigen Lebewesen, die in der homogenen Umgebung Wasser noch am leichtesten zu evolvieren waren. Die hatten dann schon ein Nervensystem und das ging dann weiter. Wir müssen das hier sehr stark abkürzen. Sie wissen, es dauerte ja hunderte von Jahrmillionen, aber dann am Schluss ging das immer schneller. Es entstanden dann Höchstleistungen der Natur an Bewegungsfähigkeit, die dann irgendwann auch dazu führten, dass die Lebewesen, einige von ihnen jedenfalls, sehr geschickliche Extremitäten und darunter eben Hände bekamen. Und darauf will ich gleich näher eingehen, aber vielleicht doch noch schnell einen Schritt weiter. Die Hände hier, sie schreiben schon. Der nächste Schritt ist dann vielleicht doch das Denken und der Geist. Das ist jetzt sehr verkürzt die Evolution und die Hände sind darin möglicherweise ein Meilenstein. Jedenfalls kann man das glauben, wenn man sich mal anschaut, was in Händen realisiert ist auf engstem Raum. Eine außerordentlich hohe Beweglichkeit, feines Gefühl und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit zu hoher Kraftentfaltung. Und das in einem Organ, das für uns beinahe eine der wichtigsten Brücken in die Umwelt bildet. Wir haben auf den Händen allein schon 17.000 Tastsensoren. Das ermöglicht uns eben in die Tasche zu greifen und zu wissen, was in der Tasche drin ist, wenn man in die Tasche kommt. Hier ist gerade der Sender vom Mikrofon. Aber in der Haut sind eine Menge Sensoren, die dieses Fühlen oder dieses Sehen, kann man beinahe sagen, mit Händen über den Tastsinn möglich machen. Es ist hier mal ein Bild aus dem Biologie-Lehrbuch, das greift mal einzelne dieser Tastsensoren heraus. Sie sehen, wir haben eine ganze Reihe von Varianten und die sind im Wesentlichen eben dafür verantwortlich, auf schnellen und langsamen Zeitskalen zu antworten und in räumlich engen und in räumlich ausgedehnten Bereichen empfindlich zu sein, sodass man damit die Möglichkeiten, wie ein Tastreiz zustande kommen kann, schon erkennbar einigermaßen gut eingegrenzt hat. Und dieses Wunderwerk ist natürlich technisch nachzubilden. Und es ermöglicht uns dann solche Höchstleistungen, die möglich werden, wenn Menschen dann auch noch trainieren, was ihre Hände an Geschicklichkeit haben. Das hier ist meistens noch, der kommt jetzt gerade nicht raus, mit einem schönen Ton hinterlegt, aber Sie sehen schon, auch ohne Ton ist es ganz eindrucksvoll, was man mit der freien Hand und einer einfachen Feder machen kann. Und das ist sicherlich Wochen, wenn nicht monatelanges Training und man glaubt nicht, dass es möglich ist. Aber das machen unsere Hände. Ohne Tastsinn ginge das natürlich nicht. Und da sind Roboter noch weiter von entfernt als von dem, was unsere menschlichen Hände können, von der durchschnittlichen Fähigkeit der menschlichen Hände. Aber das ist jetzt eben Artistik gewesen. gehen wir mal von der Artistik wieder in den normalen Bereich. Und dieser normale Bereich, das wird hier im Zusammenspiel von Hand und Gehirn, eine enge Verbindung, ständig bewältigt. Hand und Auge spielen eng zusammen. Wir sind es gewöhnt, schon ein bisschen vorauszudenken, was unsere Hände als nächstes tun sollen. Wir können uns das auch ein Stück weit vorstellen, das nennt man Probehandeln. Wir erfüllen manchmal auch mit den Händen neue Objekte, wir explorieren, wir lernen neue Fähigkeiten. Das Handwerk würde ohne das Erlernen neuer Fähigkeiten gar nicht existieren können. Da werden auch Werkzeuge gebraucht, meistens auch mit den Händen. Vor der Erfindung von Maschinen waren die Hände eigentlich diejenigen Instanzen, durch die alles durch musste, was eben von Menschenhand gemacht und unsere künstliche Umwelt konstituiert hat. Und man kann deswegen auch spekulieren, dass die Entwicklung von Gehirn, vom Gehirn sehr stark von der manuellen Geschicklichkeit oder der Möglichkeit dazu angetrieben wurde, dass also Hand und Gehirn sich wechselseitig bedingt haben. Und viele von Ihnen werden vielleicht diesen Handhomunculus schon mal gesehen haben. Hier sind die Körperteile mal größenmäßig in Proportion zum Aufwand, den das Gehirn mit ihrer Steuerung hat, dargestellt. Und Sie sehen, die Hände sind ganz groß, die machen dem Gehirn sehr viel Aufwand. Der Mund ist auch groß, weil Sprechen ja auch eine sehr komplexe Bewegung ist. Diese beiden Bewegungen nehmen in den Hirnarealen, die dafür zuständig sind, ein relativ großes Territorium ein. Das ist in diesem Schnitt auch nochmal hervorgehoben, wie da die Körperoberfläche und die Körperteile unterschiedliche Flächenbereiche einnehmen. Nun ahnt man schon, dass dieses Zusammenspiel von Hand und Gehirn sehr viel bewirkt hat. Und in der Tat, wir sehen, wir wissen, unsere Hände sind konstitutiv für Fühlen, darauf baut viel auf. Im frühen Kindesalter schon, wir explorieren, wir lernen zu greifen und irgendwann können wir dann als Erwachsene nach viel Lernen, können wir zielgerichtet kontrollieren. Ja, also das sind, wir können Objekte kontrollieren, aber wir können vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen dirigieren und wir können ausdrücken, die Hände sind überall dabei. Und ich möchte mit Ihnen heute Abend so ein bisschen auf eine Reise gehen, was da alles dahinter steckt und wie viel oder wahrscheinlich am Ende wie wenig man davon heute schon in Robotern realisieren kann und auf welche wissenschaftlichen Fragen einem das führt und welche Anwendungsperspektiven auch das haben kann. Nun, hier sehen wir mal endlich einige Roboterhände. Die braucht man ja, wenn man da auf dem Wege des Nachbauens manueller Fähigkeiten vorankommen möchte. Sie sehen, einige dieser Hände sind hier so komisch parkettiert. Das sind Tastsensoren, die sind natürlich noch nicht so schön wie auf der menschlichen Hand. Hier ist auch ein Temperatursensor, das ist eine Hand des Robonauts, ein amerikanischer Roboter, der auch schon in den Weltraum geschossen wurde. Hier unten sind drei Hände aus deutschen Laboren. Hier hat China ein Stück weit bei der Fertigung mitgewirkt. Diese beiden hier sind von der DLR entwickelt worden. Sie sehen schon, da sind die Hände noch relativ groß. Die Miniaturisierung ist ja auch ein Problem, aber dafür abends beim Rotwein ist so eine Hand schon ganz praktisch. Hier ist die Anzahl der Finger reduziert, um das als Produkt erschwinglicher zu machen. Die meisten dieser Hände sind nämlich Labormuster und nicht käuflich zu erhalten. Hier ist eine Entwicklung aus Karlsruhe, die ist besonders leicht, diese Hand. Die arbeitet mit Fluidaktorik und wegen dieser Leichtigkeit hat sie das Potenzial, eben auch mal als eine Prothesenhand, die darf ja dann nicht besonders schwer sein, einsetzbar zu sein. Und das ist die Hand, mit der wir arbeiten. Die Shadowhand, das ist eine britische Entwicklung und das ist die vielleicht beweglichste Hand, die heutzutage vorhanden ist. Und diese Hand ist sogar kommerziell erhältlich. Sie hat 24 Bewegungsfreiheitsgrade, davon sind einige gekoppelt, 20 kann man unabhängig steuern. Und sie hat, Sie sehen das an der Glühbirne, ungefähr menschliche Abmessung. Das heißt, man kann da auch die Kooperation mit menschlichen Händen beispielsweise in Experimenten anschauen. Diese Hand werden wir noch öfter sehen, deswegen kann ich das jetzt hier an dieser Stelle kurz fassen. Aber wenn man dann solche Hände zum Handeln bringen möchte, macht man sich als erstes Gedanken über Greifen. Und als Wissenschaftler möchte man Greifen erstmal idealisieren, damit es behandelbar wird. Das kommt dann dabei raus. Das Objekt ist nur noch ein Polygon oder ein Polyeder in drei Dimensionen. Man betreibt Physik, da greifen Kräfte an, da greifen Drehmomente an. Und dann hat die Frage plötzlich die Gestalt, wenn diese Kräfte von den Fingern beigesteuert werden, wo muss man die Finger ansetzen? Das, wenn man noch berücksichtigt, dass vielleicht nur begrenzte Reibung und begrenzte Kräfte von den Fingern verfügbar gemacht werden können, das Objekt maximal sicher gehalten wird. Das kann man jedenfalls als ein Merkmal eines guten Griffs, das maximal sicher halten des Objekts, als Ausgangsforderung nehmen. Und maximal sicher halten kann bedeuten, dass eben, wenn auf das Objekt Störkräfte wirken, die Wirkung dieser Störkräfte in Hinblick auf, dass die Hände das Objekt verlieren, nicht erfolgt, dass also die Hände genügend Widerstand machen können. Wenn man das so formuliert und dann annimmt, man kennt die Objektgeometrie, die Objektform, man kennt die Reibungseigenschaften und man kennt die Massenverteilung, dann hat man ein nichtlineares Optimierungsproblem. Und das kann man mit Gewalt lösen. Da gibt es Algorithmen, die kann man drauf loslassen und dann kommt was raus. Und das sieht zunächst mal interessant und gut aus. Man muss dann sogar das Problem noch näherungsweise vereinfachen, denn das exakte Problem, doch trotz dieser Idealisierung, ist dann doch wieder zu schwierig für den Computer. Es dauert einfach zu lang, das auszurechnen. Und wenn man das aber macht, hat man schon mal einen interessanten Ansatz. Der Haken ist nur, dass dieser Ansatz sehr anspruchsvoll ist. Man muss so schrecklich viel wissen. Jetzt gucken wir mal, greifen unter Realbedingungen. Hier, das ist kein gutes Polygon, das ist auch kein Polyeder. Hier auch die Reibungskoeffizienten zu wissen, ich wäre da beim Frühstück überfordert. Es wird noch schlimmer hier und wir sehen schon, Alltagsobjekte sind einfach hinsichtlich der Erfüllung dieser Eingabeanforderungen an diesen idealisierten Algorithmus zu schwierig. Wir kommen mit diesem Algorithmus nicht aus. Wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen Verfahren finden und das Gehirn kann das anscheinend, mit groben Schätzungen hier zurande zu kommen und unter solchen Bedingungen von Ungewissheit und Variabilität trotzdem sicher zu greifen. Und das ist die große Herausforderung. Sonst funktionieren die Roboter nur unter geschützten Laborbedingungen mit genau vermessenen Objekten. Und das ist sicherlich dann auch kein Verständnis, wie wir greifen, wenn wir nur sowas können. Außerdem sind noch bestimmte Aspekte, Sie haben das wahrscheinlich schon gelesen, es geht nicht nur darum, auf Objekte Kräfte auszuüben, man will mit ihnen auch bestimmte Dinge tun, hier vielleicht am nettesten oder vielleicht hier noch netter. Das heißt, man muss von der Kraftausübung zum Verwendungszweck kommen. Das ist ja auch ein Stück Verständnis, was so ein Objekt für eine Bedeutung hat. Das bringt viele Probleme mit sich und wir haben jetzt in den vergangenen Jahren hier an solchen robusten Ansätzen gearbeitet. Sie sehen hier schon mal diese Hand in Aktion. Sie greift jetzt hier noch in recht einfachen Situationen, aber sie verwendet nicht diesen künstlichen Algorithmus, sondern sie verwendet ein ganz anderes Prinzip. Dieser Algorithmus, der ähnelt einem Uhrwerk, das ist ganz empfindlich, das funktioniert, wenn man jedes Zahnrad kennt. Dieser Algorithmus, den wir hier verwenden, der ist anders gebaut, der nimmt ein biologisches Vorbild. Wenn wir greifen, wir formen die Hand grob zu einem sogenannten Vorgriff und dann versuchen wir die Finger käfigartig, um ein Objekt zu bringen oder in bestimmten Standardstellungen, hier bei dem Stift, den er gerade angehoben hat, in Parallelopposition. Und wenn man viele Finger hat, hier kann man schon einen schönen Käfig bilden, dann funktioniert das auch ohne, dass man genau wissen muss, wie das Objekt geformt ist. Es funktioniert auch ohne, dass man die Reibungsfähigkeiten genau kennen muss, wenn man Elastizität einbaut. Sie sehen hier, das sind so muskelartige Antriebselemente. Das sind tatsächlich sowas wie Gummimuskeln. Stellen Sie sich vor, Gummiröhren mit Geflecht außenrum. Wenn man da Druckluft reinbläst über ein computersteuerbares Ventil, dann werden die dicker und kürzer, ziehen sich zusammen und über eine Sehne bewegen sie ein Gelenk. Und das funktioniert ganz gut. Aber das ist natürlich auch noch zu einfach. Das reicht nicht. Wir müssen andere Dinge tun. Wir müssen auch empfindliche Objekte greifen können. Manche Objekte verformen sich, wenn man greift. Oder sie sind sowieso komplex zusammengesetzt und sozusagen, man möchte hier nicht die Form, stellen Sie sich vor, man würde hier eine Geometriesimulation machen mit finiten Elementen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass unser Gehirn das tut. Und das wollen wir verstehen. Wir nennen diese Objekte so ein bisschen salopp nicht kartesische Objekte, weil sie nicht schön rechtwinklig sind und nicht schön Starkkörperphysik ermöglichen. Und man braucht dann neue Repräsentationen, die man erforschen muss, um sowas für den Computer und für den Roboter fassbar zu machen, ohne dass man jetzt jede Kleinigkeit und jede kleine Ecke da im Computer niederlegen muss. Die stellen auch interessante Herausforderungen an die Hand-Auge-Koordination. Wie kann man visuell verfolgen, was mit den Händen gerade passiert, wenn die Hände solche Objekte hier über ein Werkzeug, sollte man tun, handhaben. Die Formveränderung bei der Handhabung kann man beobachten und es ist hier auch wieder gefragt, dass man eher so Topologie anstelle Detail in den Repräsentationen hervorhebt. Naja, wenn man das jetzt sich vornimmt, dann kommt man beispielsweise auf so Objekte wie Papier. wenn man sich gleich das ganze Universum vornehmen würde, das wäre zu schwierig. Wir haben dann überlegt, was wäre so ein Objekt, das schon viele dieser, oder ein Objekttyp, der schon viele dieser Eigenschaften mit sich bringt und diese Herausforderung in sich trägt, der aber zunächst für heutige Roboterhände noch handhabbar ist und der aber auch für menschliche Hände schon schwierig ist. Und das ist Papier. Und was ich Ihnen im Folgenden zeigen möchte, sind so einige Forschungsarbeiten zur Hand-Auge-Koordination beim Greifen von Papier mit Roboterhänden. Denn das Greifen von Papier erfordert für uns Menschen ja auch schon Strategien, denn da sind sogar unsere menschlichen Hände nicht fein genug, um unter die Kante zu kommen. Da klappt das also nicht einfach mit diesem Käfiggriff. Und was man verstehen muss, wenn man Papier handhabt, man hat so eine ganze Hierarchie von Verformung. Man kann es biegen, man kann es falten. Die Falte ist mehr als biegen, da erinnert sich dann das Papier. Beim Biegen wird es wieder glatt. Bei der Falte hat es sozusagen ein Gedächtnis, was mit ihm passiert ist. Man kann es zerknittern, das ist dann noch ein bisschen dramatischer oder noch etwas destruktiver zerreißen. Das heißt, es ist eine ganze Hierarchie von Interaktionen mit dem Papier. Es ist inhärent gefügig, das ist auch interessant. Und es ist eben ganz wichtig, man kann, wenn man Papier blind handhaben möchte, dann wird es schon schwierig. Und der menschliche Tastsinn ist fein genug, dass es ein Stück weit geht, aber wenn Sie Handschuhe haben, ist vorbei. Das heißt, es wird schon wichtig, dass man sieht, was man tut. Und dann sind auch so Dinge, dass man aktiv Greifmöglichkeiten erzeugt. Man kann dann eben bei Papier, wir wissen, da kann man ganze Konstruktionen machen. Das heißt, es ist eine interessante Herausforderung, um Greifen besser zu durchleuchten. Wir haben jetzt hier, damit der Computer noch ein bisschen leichter sehen kann, haben wir das Papier so mit so Markern bedruckt. Das vereinfacht die ansonsten sehr schwierige Sehaufgabe noch etwas, denn das ganze Sehen muss in Echtzeit gehen. Der Roboter darf nicht lange rechnen müssen, er muss einige zig Mal pro Sekunde muss er die Form des Papiers wahrnehmen können, sonst geht das nicht. Deswegen ist da auch eine ganze Menge drin. Wir haben auch nicht mit Kameras gespart, wir haben nicht nur Stereo sehen, sondern wir haben jetzt hier gleich 5 Kameras genommen und diese Kameras, die sind dann hier insgesamt, 3 sind jetzt hier nur in dem Diagramm, ach, hier sind die anderen beiden, wiedergegeben. Und Sie sehen jetzt hier, wie das alles zusammenwirkt. Ich will das mit Ihnen jetzt nicht im Detail durchgehen. Ich will Ihnen nur zeigen, dass da eine ganze Menge zusammenkommen muss, um dieses vermeintlich einfache Koordinieren von Hand und Auge, wenn der Roboter ein Papier aufnimmt, zustande zu bekommen. Interessanter ist das vielleicht mal wirklich zu beobachten, was da passiert. Muss ich jetzt mal hier doch mit drücken. Und Sie sehen jetzt hier die Hände von Herrn Elbrechter, der diese Arbeit im Rahmen seiner Dissertation gemacht hat. Sie sahen zunächst das Computersehsystem, dass dieser Papierform tatsächlich folgen kann, auch wenn die Ecken sich überlappen. Und jetzt sieht man hier, das kann da sozusagen, es weiß die Punkte auf dem Papier. Und jetzt kommt die Roboterhand und macht jetzt eben hier die eine Hand, macht jetzt so eine Bewegung, dass das Papier sich verformt. Und jetzt, sowas machen wir vielleicht auch, wenn wir ein Stück Papier aufnehmen wollen. Und dann kann die andere Hand jetzt tatsächlich zugreifen. Sie sehen, die Roboterhände sind noch bedächtiger als die menschlichen Hände. Sie könnten sich schneller bewegen, aber wir sind auch ein bisschen vorsichtig, wenn irgendwas schief geht, Kollisionen und so weiter, dass nicht gleich was kaputt geht. Ja, und jetzt sehen Sie, dass diese für menschliche Hände sehr einfache Aufgabe von diesen Roboterhänden auch gelöst worden ist und dass das Zusammenspiel von Hand und Auge hier ganz gut verstanden werden konnte, um das zu realisieren. Das ist aber erst ein Anfang. Wir wollen ja noch viel mehr. Was wir noch wollen, ist im Grunde genommen über das Greifen hinaus Objekte tatsächlich zu kontrollieren, zu beherrschen. Wir wollen Behälter aufdrehen können. Hier sehen Sie so chinesische Kugeln, die wir in den Händen jonglieren können. Und Kinder können auch mit Werkzeugen schon prima umgehen und lernen das. Und dabei spielt sowas wie Haptik eine wichtige Rolle. Das Gefühl in den Händen, das war jetzt beim Papier noch nicht so stark im Zentrum. Die Hand-Auge-Koordination werden wir beibehalten. Die verbindet die Nah- und die Fernwahrnehmung. Und schließlich kommt auch noch das Objektwissen herein. Wir müssen auch wissen, wie sich die Objekte verhalten. Und das müssen wir auch irgendwie im Computer nachbilden können. Das ist also insgesamt eine ganze Menge an Herausforderungen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Wie kann man das lösen? Und wir wollen das nun nicht nur rein theoretisch herbeispekulieren, sondern wir wollen tatsächlich vom Menschen lernen. Und wenn man vom Menschen lernen möchte, dann braucht man im Grunde ein Fenster in unsere manuellen Fähigkeiten. Nun gibt es Forschungen, wie im Gehirn was im Gehirn vonstatten geht, wenn wir Handbewegungen ausführen. Das ist aber für den Menschen sehr unangenehm und meistens muss man dann auch in einen Scanner sich begeben oder wenn man es über EEG-Signale macht, dann kommt wieder nicht so viel Information heraus. Was wir machen, ist Bewegungstracking. Sie sehen hier solche schwarzen Geräte an den Wänden. Wir haben ein Labor eingerichtet mit einem großen Würfel und da kann man sich dran setzen, mit einer Glasplatte auch noch. Und von allen Seiten sind jetzt hier diese Bewegungsverfolgungsgeräte. Da ist immer eine Kamera drin und ein Infrarotring. Und das Infrarotlicht sieht man gar nicht, aber das ermöglicht dann dem System sehr genau zu verfolgen, wo sich solche Marker, die sind so katzenähnlich, katzenaugenähnliche Leuchtkugeln, die also Licht passiv reflektieren, auch Infrarotlicht. Und dann werden die Versuchspersonen eben mit diesen Kugeln instrumentiert, die Objekte auch. Und dann kann man so Alltagsaktionen verfolgen und sehen, wie das vonstatten geht. Und man kann dann die Handschuhe der Probanden auch noch entsprechend mit Sensorik versehen, sodass man auch noch Informationen über die Druck- und die Fingerkräfte bekommt. Und dadurch bekommt man dann ein recht umfassendes Bild von so einem Greifvorgang. Und damit haben wir ein Fenster in den Ablauf manueller Greiffähigkeiten. Und das gibt uns dann Einblick. Hier ist das zum Beispiel mal zu sehen in verschiedenen Kanälen. Das Greifen ist ja etwas Multimodales. Hier links oben sehen Sie, wie die Handgelenke sich bewegen. Hier sehen Sie über eine Tiefenkamera farbkodiert den Abstand zur Kamera. Hier sehen Sie ein Handmodell, was mitbewegt ist. Und hier sehen Sie an den Fingerspitzen die Kräfte, die bei diesen Aktionen gewirkt haben. Sie sehen also, man bekommt ein recht umfassendes, multimodales Gelenkbewegung, Sehen und Fingertastdruck einschließendes Bild von so einem Ablauf. Nun ist die Frage natürlich, was wollen wir damit tiefer verstehen? Was glauben wir, wozu es gut ist, wenn man Handbewegungen genauer versteht, auch im Hinblick auf Kognition? Was man in der Wissenschaft über viele Jahrzehnte sehr intensiv erforscht hat, ist Mustererkennung. Wie können wir Muster erkennen? Wie können wir Dinge wiedererkennen? Das ist eine spannende Frage, aber die ist inzwischen schon relativ gut gelöst und das hat was Passives. Man verändert nicht das, sondern man erkennt einfach wieder und nimmt das, was einem vor Augen liegt beispielsweise. Und wo wir jetzt allmählich mehr und mehr hinkommen, ist, dass die reine Mustererkennung zu verlassen und Interaktionsfähigkeiten zu studieren. Das heißt, es kommt darauf an zu verstehen, wie Lebewesen und vor allem die kognitive Lebewesen kognitive Interaktion mit ihrer Umgebung machen. Das ist das übergreifende Forschungsthema unseres Forschungsclusters. Und diese Interaktion heißt, man ändert irgendwas an der Welt. Und das macht man zielgerichtet und nicht unstrukturiert. Das heißt, wir wollen verstehen, wie wir strukturierte Relationen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen machen. Und die unterste Abstraktionsebene, unterste heißt keineswegs einfachste, die basalste Interaktionsebene ist die, die uns unsere Hände schenkt, zunächst mal mit Objekten in Kontakt zu kommen, das erstmal vorzubereiten. Wir wollen einen Türknauf greifen, um die Tür zu öffnen, dann müssen wir erstmal den Türknauf lokalisieren, mit der Hand in die Nähe kommen, die Hand vorformen. Als nächstes muss ein Kontakt hergestellt werden, der dann auch kraftschlüssig werden kann, indem man ihn dann entsprechend formt. Er muss dann aufrechterhalten werden während der Drehbewegung. Erscheint uns alles total trivial. Wir denken nicht drüber nach, weil das Gehirn uns dankenswerterweise von all diesen Details abschirmt. Aber Sie werden sehen, wenn der Roboter das tun soll, hat man diese ganzen Details am Hals und es wird geradezu sichtbar freigelegt, was wir alles Tolles können bei unseren Alltagshandlungen. Dann der Kraftschluss an dem Türknauf muss stabilisiert werden. Die Tür wird ja im Erfolgsfalle auch anfangen, sich zu bewegen. Dann soll sie ja nicht wegrutschen. Und gegebenenfalls wird man in Abhängigkeit von der Bewegung auch den Griff korrigieren. Vielleicht bewegt man sogar sich durch Laufen mit der Tür mit, damit man sie nicht verliert. Das sind alles recht komplexe Koordinationsvorgänge, die in dieser simplen Alltagshandlung Hand greift, Tür griff und macht auf enthalten sind. Dann muss man wieder loslassen, das darf man auch nicht vergessen, das erscheint selbstverständlich, aber es ist für einen Roboter jedenfalls nicht selbstverständlich und dieses wieder loslassen führt dann dazu, dass eine insgesamt abgeschlossene Episode entsteht, an die man sich vielleicht wieder erinnern möchte, damit man einfach das Wissen behält, wie mit einer Tür umzugehen ist. Jedenfalls hat man das ja irgendwann mal gelernt und wenn man sich nicht das gemerkt hätte, dann könnte man es beim nächsten Mal nicht. Und wir erkennen diese Interaktionen ja auch jedes Mal wieder charakteristisch wieder. Und immer wenn was Unvorhergesehenes in dem Charakteristischen zusätzlich drin ist oder was Charakteristisches fehlt, dann machen wir sofort entsprechende Korrekturbewegungen. Das ist diese Flexibilität, die wir haben. Und ein Roboter macht das eben nicht und scheitert dann oft. Hier ist mal ein Beispiel, wie man jetzt diese Formung von strukturierten Relationen noch im Kontext dieses Papierfaltens weiterbringen kann. Wir hatten ja jetzt erstmal das Aufnehmen des Papiers, jetzt wird es schwieriger. Jetzt sollen die Hände Papier falten, das ist die nächste Eskalationsstufe. Wir wollen zum Beispiel ein Flugzeug bauen. Und Sie sehen, dazu muss man jetzt auch Knicke erkennen, man muss Vorderseite und Rückseite des Papiers unterscheiden können. Es darf auch nicht stören, wenn irgendwelche Hände im Weg sind. Man muss trotzdem die dreidimensionale Form des Papiers verfolgen können. Und hier ist jetzt dieses Computersehsystem so weiterentwickelt, dass es das tatsächlich kann. Sie sehen, in einer guten Näherung, also gar ohne unnötige Details, aber topologisch korrekt wird die Form des Papierflugzeugs erkannt. Jetzt die Roboterhand. Was kann die? Nun, ich sage es gleich, das Flugzeug wird noch nicht gefaltet, aber den Basisschritt, das kontrollierte Anbringen einer Papierfalte, das können die beiden Hände inzwischen und das ist jetzt hier mal gezeigt. Sie sehen, es geht alles noch ein bisschen langsamer und noch ein bisschen zittrig. Das ist jetzt hier auch ein bisschen mit leichtem Zeitraffer, damit diese langsame Bewegung hier unser Zeitbudget nicht sprengt. Aber Sie sehen, es kommen so all diese Bewegungsphasen, die man braucht, die werden bedächtig schön ausgeführt. Es wird die Kante glatt gestrichen. Wir denken da nicht viel drüber nach, ne? Aber das sind alles nicht triviale Abfolgen, die in den Roboter hineingebracht werden müssen, dass er so eine Alltagshandlung kann. Und jetzt ist das Papier gefaltet. Jetzt müsste man das wiederholen. Das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Deswegen ist es auch noch nicht gemacht. Aber der Einstieg in das Papierfalten ist hier geleistet. Jetzt sehen Sie aber schon, dass bei dieser Aufgabe das Tastgefühl schon sehr viel wichtiger wird. Und deswegen arbeiten wir auch daran, Tastsensoren zu entwickeln. Hier sind so große flächige Sensoren. Aus diesen flächigen Sensoren kann man dann große Areale machen und beispielsweise sowas wie taktile Tische machen, die dann merken, wie man darauf drückt. Das ist wieder ein Fenster in Alltagshandlungen. Man kann dann auch taktile Erkennung von Objekten, die da draufstehen, machen. Das ist alles viel primitiver, als wie das in der Hand, in der Haut gelöst ist. Diese Sensoren müssen dann auch noch miniaturisiert werden. Hier ist so ein Prototyp, dass das dann in der Fingerspitze Platz hat. Aber hier ist es noch groß. Und jetzt wird hier mal Papier gefaltet von menschlichen Händen. Und dann kann man eben jetzt hier verfolgen, was für Druckmuster dabei anfallen. Ja, da hat man dann so einen gewissen, auch noch mal zusätzliche Einsichten, was der Roboter tun müsste, wenn er das mit menschenähnlichen Griffen leisten möchte oder wie der Roboter heutzutage noch abweicht. Hier rechts sehen Sie eine andere Demonstration. Das ist jetzt mal dieser flächige Sensor an einen siebengelenkigen Roboter befestigt. Das ist jetzt also nur mal eine Handfläche, es sind keine Finger mehr dran. Und jetzt sehen Sie hier oben, was dieser Sensor meldet. Und Sie sehen, hier haben jetzt gesehen, der Mensch kommt jetzt mal mit verschiedenen Objekten und aus dieser Tastinformation, aus diesen Tastbildern macht der Roboter jetzt entsprechende Reaktionen, um diesem Objekt anschmiegsam zu folgen. Das ist auch etwas, was für uns ganz selbstverständlich ist, anschmiegsam irgendwo langgehen oder hier so was zu drehen. Das ist aber nicht trivial. Dazu muss man mit den Händen eben dieses Taktile sehen können. Sie sehen jetzt hier, was braucht es, um an einer Kante hier, an einem Kabel entlang zu fahren, wenn man nur dieses Tastmuster hat. Aus diesem Tastmuster muss der Roboter dann Gelenkbewegungen machen. Oder hier, um so eine Flasche abzutasten und da immer schön den Kraftschluss zu haben und immer wieder neue Geländeteile der Flasche oberflächlich dann zu bekommen. All das kann man eben mit diesen Sensoren dann erproben und da kann man Ideen, wie das gehen kann, testen und dann allmählich verbessern, um auf die Weise sowas wie haptische Intelligenz in den Roboter hineinzubringen. Wir wollen aber nicht nur sehen, wie so ein Robotersensor das machen kann, wir wollen eigentlich auch ganz gern zusehen, wie ein Mensch das hinbekommt. Was passiert, ich muss hier noch draufdrücken, was passiert, wenn ein Mensch Alltagshandlungen macht, welche Tastmuster, welche Taktilmuster entstehen. Da und hier haben wir mit dem gleichen Prinzip, aber jetzt mit versilbertem Textilstoff einen Handschuh erzeugt und jetzt können Sie sehen, diese Flächen auf dem Handschuh, wie die Druckmuster aufnehmen, wenn so eine Alltagshandlung wie hier dieses Hämmern gemacht wird und Sie sehen, dass das alles verarbeitet unser Gehirn, um dann den Hammer sicher zu halten, wieder wegzulegen oder hier dann, wenn wir murmeln über einen Tisch rollern, dann entstehen andere Muster Und an diesen Mustern erkennen wir auch, was wir tun. Das heißt, hier kommt Mustererkennung und dieses aktive Verändern, dieses Interagieren zusammen. Und das kann man dann eben mit solchen Systemen erforschen. Nun ist natürlich die Steuerung von Roboterhänden eine schrecklich komplizierte Angelegenheit. Aber die Steuerung von menschlichen Händen ist vielleicht noch komplizierter. Wir haben in der menschlichen Hand auch ungefähr 20 Bewegungsfreiheitsgrade. Und jetzt machen wir mal ein einfaches Gedankenspiel. Gelenkstellung, dass jeder Gelenkwinkel nur 3 verschiedene Stellungen haben kann. Linker Anschlag, rechter Anschlag und Mittelstellung. Dann sind die Kombinationsmöglichkeiten von diesen 20 Gelenken, jedes 3 Stellungen, ist einfach 3 mal 3 mal 3 mal 3, also 20 Mal. Das ist eine Riesenzahl, man kommt auf ungefähr 10 Milliarden. Und diese 10 Milliarden, die können wir nie alle in den Händen gemacht haben. Das liegt einfach daran, wir leben nicht so lange. Angenommen, man macht jede Sekunde eine Handstellung, es reicht nicht. Wir sind in unserem Leben so ungefähr Sekundenmilliardäre. Da haben wir ungefähr 2 Milliarden Sekunden werden wir alt. Aber nicht 10 Milliarden, das schaffen wir einfach nicht. Das heißt, wir können nur eine ganz kleine Teilmenge dieser Bewegungen ablaufen. Die Gelenkwinkel sind hochkoordiniert und verlaufen deswegen in niedrigdimensionalen, man nennt das Greifmannigfaltigkeiten, weil der Möglichkeitenraum nur ganz dünn ausgeschöpft wird. Und das kommt einem aber sehr entgegen, dann solche Greifbewegungen nachzumachen. Man kann diese Greifmannigfaltigkeiten mit Sensorhänden, also mit Sensorhandschuhen beispielsweise erfassen, dann sieht man, okay, es kommen gar nicht alle Gelenkwinkel vor. Die Gelenkwinkel, die bilden nur einen niedrigdimensionalen Unterraum. Hier, das hatte ich schon gerade gesagt. Und diesen Unterraum, den kann man dann sich so vorstellen, wenn man jetzt was macht, eine Flasche aufschrauben. Hier ist eine, ich hatte die schon mal aufgeschraubt. Wir alle wissen, wie das geht. Ich benutze da gar nicht alle Gelenkwinkelmuster, sondern nur einen ganz kleinen Teil der Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die da benutzt werden, die bilden in diesem 20-dimensionalen Raum der Gelenkwinkel eben so eine Punktwolke. Im 20-dimensionalen Raum kann man natürlich nicht zeichnen, das ist hier so ein bisschen im übertragenen Sinne zu verstehen. Und diese Punktwolke ist konzentriert entlang so einer Mannigfaltigkeit, die im Fall des Schraubens 2 Hauptparameter hat. Das eine ist der Radius des Verschlusses. Und das andere ist das Voranschreiten der Bewegung im Drehwinkel. Natürlich auch noch die Lage der Flasche und von dem Ganzen, aber das kann man durch Dreh- und Nullpunktsnormierungen relativ leicht rauskriegen und dann bleibt das als wesentliche interessante Variabilität übrig. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese Mannigfaltigkeiten in den Roboter? Und hier kann man dann mit Lernverfahren arbeiten. Das ist attraktiv, das von menschlichen Bewegungen zu lernen. Und hier ist ein bisschen Mathematik, die brauchen wir nicht verstehen, aber das ist so ein statistischer Ansatz, jetzt hier diese Punktwolke als eine Wahrscheinlichkeitsdichte zu sehen und daran dann so eine Mannigfaltigkeit mit einem bestimmten technischen, kernelbasierten Verfahren zu fitten und dann das zur Führung der Freiheitsgrade der Roboterhand zu benutzen. Das ist dann gewissermaßen so eine Art Templat, das geeignet ist, die Freiheitsgrade der Hand, die Handsynergien entsprechend zu steuern, dass die Roboterhand schraubt. Und das sieht dann so aus. Hier ist jetzt mal sozusagen das alles zusammengebracht und in diesem System wird jetzt hier, hat man jetzt hier die optische Erkennung des Gegenstandes, das ist jetzt also nochmal Hand-Auge-Koordination, im Hintergrund haben Sie die Simulation des Robotersystems gesehen und jetzt hier sehen Sie das bimanuale System, wie es jetzt allmählich mit der Hand sich dem Objekt nähert, das es visuell wahrgenommen hat. Und jetzt wird das erstmal gegriffen. Sie sehen, das geht alles noch ein bisschen sehr vorsichtig. Jetzt lässt der Mensch los, weil er merkt, der Roboter hat das. Also so ein Handover, das ist auch etwas, was wir machen. Jetzt fängt der Roboter ein bisschen an zu zittern. Wir nennen das so ein bisschen scherzhaft Roboter Parkinson, weil das ist ein Regelungsproblem. An der Stelle ist es nicht ganz unähnlich. Das Regelungsproblem kommt daher, dass wir die Roboterarme mit diesen Auslegern stärker belasten, als das Datenblatt eigentlich erlaubt. Und dadurch kommt in manchen Winkelstellungen kommt dann es zu diesem Zittern. Aber jetzt hat er sich wieder gefangen und jetzt sehen Sie, es ist so eine Objektübergabe erfolgt. Und diese Objektübergabe führt jetzt dazu, dass die Hände das entsprechend aufschrauben können. Sie sehen auch hier diese zahlreichen Sehnen, die jetzt hier herauskommen. Und insgesamt müssen die jetzt eben die Finger koordiniert bewegen. Und diese koordinierten Fingerbewegungen, das sind jetzt diese gelernten Synergien, die vorher aus dieser Datenwolke extrahiert worden sind. Das heißt, das ist hier eine gelernte Bewegung, die der Roboter ausführen kann. Und das macht er jetzt geduldig. Er kann dann auch über Computer sehen, den Drehwinkel nachzählen. Das ist jetzt hier an der Stelle ein bisschen stumpf programmiert. Aber dann weiß er eben, wenn der Drehwinkel erreicht ist, dass er das abheben kann. Dann ist diese Aufgabe gelöst. Und Sie sehen, so eine Alltagsaufgabe, die für uns ganz selbstverständlich und mühelos ist, ist für so ein Robotersystem eine gewaltige Herausforderung. Da muss ganz viel zusammenwirken. Sie sehen auch die Hände, die dürfen ja nicht kollidieren. Die müssen also diese bimanuale Koordination, die für uns selbstverständlich ist, die ist für so ein System sehr aufwendig. Der im Hintergrund macht nichts, der ist nur, da ist noch ein Dialogsystem da, dass man sich mit dem System unterhalten kann. Da hat der Mensch ein Gegenüber, das er anschauen kann. Und hier sehen Sie dann auch noch mal das ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven. Das ist jetzt, wenn man noch Details angucken möchte, aber ich glaube, der Grundgedanke ist ganz gut herübergekommen. Bimanuale Koordination mit anthropomorphen Händen, um solche Alltagsaufgaben wie das Öffnen von Objekten hinzubekommen. Jetzt von diesem Verbalfeedback haben wir wenig, weil ich hier keinen Lautsprecher angeschlossen habe. Aber man kann dann jetzt eben auch mit Worten bestimmte Sachen sagen, mach auf, lass los, fester, und auf diese Art und Weise mit dem System ein Stück weit natürlich interagieren. Und diese natürliche Interaktion, das ist das, worum es uns sehr stark geht. Wir gehen mal weiter und schauen uns das jetzt noch mal so ein bisschen abstrakt an. Was ist denn nun passiert? Im Grunde, die Realisierung solcher Alltagshandlungen in Robotern bringt uns zu einem tieferen Verständnis der wirklichen Komplexität von Alltagshandlungen. Das ist hier nochmal aufgezeigt. Hier ist so dieses Objekt mit dem Deckel, und was jetzt geleistet werden muss, die Arme müssen lagemäßig entsprechend korreliert werden. Dann müssen die einzelnen Finger koordiniert werden, sie müssen an den Deckel rankommen, der Drehzustand des Deckels muss entsprechend im Auge behalten werden, dann muss gleichzeitig ein sicherer Griff der anderen Hand gewährleistet sein und alles immer gleichzeitig. Und es muss auch überlegt werden, dass das Objekt vielleicht, wenn das wieder auf den Tisch abgesetzt wird und wenn es entgegengenommen wird, dass es in der Hand des Menschen erkannt wird. Und all das ist noch gar nicht vollständig. Hier ist das Mosaik ein bisschen kompletter. Man hat dann hier auch noch so Dinge wie, wenn Fehler auftreten, dass entsprechende Korrekturbewegungen gemacht werden. Man hat das Andocken von Sprache, man hat das Planen von Pfaden. Wenn Hindernisse im Weg stehen, dann müssen die Bewegungen außenrum geführt werden. Und das Erstaunliche ist, wir machen das alles ständig, ohne es überhaupt zu merken. Es ist so total selbstverständlich. Und das ist diese wunderbare Leistung des Gehirns, uns von der Wahrnehmung all dieser kleinen Einzelheiten zu verschonen. Aber sobald man einmal anfängt, das in Maschinen nachbauen zu wollen, hat man es alles am Hals. Das ist natürlich für uns Wissenschaftler spannend, aber das ist auch die Erklärung dafür, warum heutige Roboter in ihren Fähigkeiten noch etwas defensiv auftreten. Wir kommen zum letzten Teil, nämlich wie der nächste Schritt von diesen Bewegungen, von diesen Alltagsaktionen zum tieferen Erfassen von Bedeutung angegangen werden kann. Und dieses Bild gibt ein so ein bisschen einen Einblick in den Unterschied zwischen Mustererkennung und Interaktion. Sie sehen hier verschiedene Griffe. Wenn Sie Mustererkennung machen würden, wäre es sehr schwer, das als ein Konzeptgriff unter einen Hut zu bringen. Es sieht ja alles total anders aus. Dieses Konzeptgriff entsteht eigentlich erst, wenn man sich vorstellt, was man damit machen kann. Oder wenn man zu dieser Vorstellung eben kommt, indem man es machen kann. Und man geht davon aus, dass die Kategorienbildung eben sehr stark dadurch fundiert ist, dass wir als Kinder allmählich herausfinden, nicht nur wie die Objekte aussehen, sondern als wesentlichen nächsten Schritt, was wir mit den Objekten machen können. Und das formt unsere Kategorien dann irgendwann sehr viel mehr als das Aussehen, das vordergründige Aussehen, denn das ist die tiefere Bedeutung der Dinge, was wir mit ihnen machen können. Und das erfordert natürlich eine Verankerung in Händen oder zumindest in der Fähigkeit, solche manuellen Interaktionen zu denken. Und deswegen glauben wir, dass diese Forschung, Roboter mit Händen auszustatten, die dann explorieren können, auch ein ganz wichtiger Schritt zum Verständnis von Kognition und Lernen ist, wie wir solche Kategorien dann bilden können. Und das hat dann wieder mit Sprache zu tun. Hier ist mal das wird im Deutschen ganz deutlich, der schöne Satz, Sprache handelt vom Erfassen von Begriffen und Bedeutung. Das ist durchsetzt von Handworten. Ja, das ist also auch das Abstrakte ist im Grunde genommen, das hat mit Greifen zu tun. wir hier sind dann drunter ganz viele Worte, die alle mit Händen und mit Aktionen zu tun haben. Und das ist, hier sind Punkte, das ist nicht erschöpfend. Und im Grunde ist Sprache auch wieder so eine Art Greifprozess. Was machen wir mit unseren Händen? Wir können mit unseren Händen ein Objekt, wie jetzt diese Uhr, ich greife jetzt diese Uhr und schiebe die kontrolliert wohin. Das ist ein physikalisches Objekt. Ich habe mir das auch vorstellen können. Ich habe im Gedanken mir vorstellen können, hier bei der Uhr war es nicht wirklich notwendig, aber bei einer komplizierteren Handlung macht man das manchmal, dass man im Gedanken sich vorstellt, was man mit den Händen tun kann. Und der nächste Schritt dann, der zur Sprache führte, war der, dass ein Werkzeug entwickelt wurde von der Evolution, jetzt auch gedankliche Objekte im Gegenüber, im Kopf des Gegenüber zielgerichtet zu greifen und zu verändern. Und das ist das Wesen von Kommunikation, über Worte Zugriff auf gedankliche Objekte im Gegenüber nehmen zu können und da bestimmte angestrebte Veränderungen, wenn ich etwas erkläre zum Beispiel, dann zustande zu bekommen. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Es ist letztlich auf einer sehr abstrakten Ebene wieder etwas, was mit Händen angefangen hat und was, wie wir glauben, ein Stück weit Beleuchtung bekommt, wenn man besser und tiefer versteht, was Hände am Ende alles können. Und das bringt mich hier zum letzten Bild, nämlich nochmal diese Herausforderung, dieses tiefere Verstehen von Händen in Perspektive zu bringen. Denn wir glauben, dass dieses Gebiet, diese manuelle Intelligenz und ihre Realisierung für Roboter, für das Verstehen von Kognition so eine Art Rosetta-Stein ist, der einen die Übersetzung liefert, wie Begriffe, wie Verstehen letzten Endes verankert ist in physikalischem Handeln. Und Sie sehen, das reicht eben so von der Aneignung der Fähigkeit, Holzklötze zu stapeln, die wir dafür brauchen wir Jahre als Kind, um das erstmal hinzukriegen. Der Umgang mit den Alltagsobjekten, die wir alle so kennen, einiges haben wir ja inzwischen auf den Roboter gebracht, Werkzeuggebrauch, dann manche Dinge, also hier muss ich sagen, das kann ich selber mit meinen Händen auch nicht, das ist eben Trainingssache. Hier das, der Umgang mit formvariablen Objekten, da haben wir auch ein bisschen gesehen, das fängt auch in der Robotik an, realistisch zu werden. Oder hier Montagetätigkeiten am Fließband, da bin ich nun gar nicht drauf eingegangen. Aber auch Musik, Kunst, künstlerischer Ausdruck und auch Emotion. Hände haben ja auch mit Emotion zu tun. Das heißt, sie spannen eigentlich das komplette Spektrum unserer Brücken zur Welt, unserer wichtigen Brücken zur Welt und auch zum anderen, von der Physik bis zur Emotion in unserem Mitmenschen auf. Und deswegen ist manuelle Intelligenz für uns ein ganz zentrales Thema, von dem wir glauben, das muss erforscht werden und das führt dann letztendlich zu einem wirklich tiefen Verständnis, auch was künstliche Intelligenz eigentlich bedeuten kann. Das bringt mich an den Schluss. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gern noch in der Diskussion für weiterführende Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Applaus